Die Inventionen, die hierzulande das Licht der Welt erblicken, werden häufig in den USA in Markterfolg übersetzt. Wir sind gewohnt, dass wir unsere Probleme, unsere gesellschaftlichen Kontroversen mit Geld zuschütten. Das haben wir jetzt dann eigentlich auch wieder eingerichtet. Es können nur wissens- und technologiebasierte Alleinstellungsmerkmale sein, die wir da in die Waagschale werfen können. Wenn wir aber die sozialen Fragen und ökologischen Defizite an den Anfang stellen und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit so als bequemes, aber moralisch zu verdammendes Nebenthema behandeln, dann werden wir diese Gemeinsamkeit nicht erzielen.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus. Von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Deep Tech Unlocked. Hallo Thomas, freue mich auf unsere nächste Episode. Du auch?
Hallo Thorsten, ich freue mich auch.
Fantastisch, du wirst dich noch mehr freuen, weil ich habe dir im Vorfeld unseres Themas, unserer Person, die im Mittelpunkt stehen wird, ein paar kleine Zitate mitgebracht. Die werden ihre Wirkung wahrscheinlich erst nach dem Interview, was wir gleich hören werden, entfalten. Aber ich gebe sie dir an dieser Stelle schon mal mit. Peacetime in business means those times when a company has a large advantage over the competition in its core market and its market is growing. In times of peace, the company can focus on expanding the market and reinforcing the company's strengths. In wartime, a company is fending off an imminent existential threat. Such a threat can come from a wide range of sources, including competition, dramatic macroeconomic changes, market change, supply chain change, and so forth. In peacetime, leaders must maximize and broaden the current opportunity. As a result, peacetime leaders employ techniques to encourage broad-based creativity and contribution across a diverse set of possible objectives. In wartime, by contrast, the company typically has a single bullet in the chamber and must, at all costs, hit the target. The company's survival in wartime depends upon strict adherence and alignment to the mission.
Oh, spannend. Wo kommt das her?
Das kommt aus dem Buch The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz, einem der wohl bekanntesten Venture Capitalists. Und er bezieht es hier auf Unternehmen und seine Rolle als Startup-CEO. Das war mein Gedanke in Bezug auf unser Interview heute.
Sehr schön. Und wir spannen hier den Bogen insgesamt sogar noch mal ein bisschen weiter auf Richtung sozusagen heute einer Vogelperspektive auf das Innovationsökosystem. Wir fragen uns ja in diesem Podcast, wo wollen wir hin als Gesellschaft? Wie nutzen wir dafür neue Technologien? Wie gestalten wir die Zukunft? Und ich habe in dem Zusammenhang eine verstörende Zahl neulich wieder einmal gelesen, die ich dir heute auch nicht vorenthalten wollte. Und zwar geht es diesmal um die Zahl 10. Wir geben nämlich etwa 10-mal mehr für staatliche Zuschüsse in die Rentenversicherung und die Grundsicherung aus, als wir für Innovationen im engeren Sinne ausgeben. Zumindest wenn man sich mal den letzten Bundeshaushalt anschaut, als eine Wegmarke. Und das heißt, wir müssen über Politik reden. Nicht nur, weil Deep Tech natürlich eine unmittelbare Schnittstelle zu Politik und staatlichem Handeln hat, weil der Staat natürlich auch über die Förderung der Wissenschaft einen ganz wesentlichen Einfluss ausübt, aber natürlich auch, weil er die Rahmensetzung insgesamt gestaltet. Das heißt, wir wollen darüber reden, nicht nur, wie viel mehr müssen wir möglicherweise staatliches Geld in die Hand nehmen, staatliches Handeln in Ansatz bringen für Innovation, sondern wir wollen natürlich auch schauen, wie machen wir das denn eigentlich am besten?
Und dazu haben wir dieses Mal eingeladen Christoph Schmidt, einer der führenden Ökonomen in Deutschland und Präsident des RWI, Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Und Thomas, du hast mit ihm das Interview geführt, in das wir jetzt reinhören.
Unser heutiger Gast ist einer der renommiertesten Ökonomen unseres Landes. Er ist Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung RWI in Essen und einem breiteren Publikum wohl vor allem als einer der 5 Wirtschaftsweisen bekannt geworden, deren langjähriger Vorsitzender er war. Das war bis 2020. Er ist aber nicht nur ein Mann der Wissenschaft. Sein Rat ist auch an anderer Stelle sehr gefragt. So ist er unter anderem der diesjährige Fellow der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er ist stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender der legendären Krupp-Stiftung und Aufsichtsrat von BMW ist er auch. Diese Liste könnte man jetzt endlos fortsetzen. Es zeigt jedenfalls, es ist ein Mann mit vielen Talenten und einem vollen Terminkalender. Umso mehr freue ich mich, dass er heute hier ist, Professor Christoph Schmidt. Lieber Christoph, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Jetzt bist du ja zum Glück nach deiner Zeit als Chefwirtschaftsweise der Politikberatung auch erhalten geblieben. Und du bist unter anderem Mitglied der Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung. Das macht es für uns natürlich auch nochmal sehr interessant, gerade diesen Aspekt rund um Politik zu beleuchten. Ihr habt Ende Februar euer neuestes Gutachten vorgelegt, unter anderem zu den Themen Industriepolitik, Strukturwandel durch Digitalisierung und auch zu einem Vertikalen im Deep Tech, nämlich zu Quantentechnologien. Das zeigt, dass ihr ein breites Spektrum habt, aber auch in die Tiefe bohrt. Und jetzt könnte man ja sagen, der Zeitpunkt hätte brisanter gar nicht sein können. Die Ampelregierung war zu dem Zeitpunkt nämlich schon abgewählt, als ihr das Gutachten übergeben habt, und die schwarz-rote Koalition noch gar nicht im Amt. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist euer Gutachten jetzt eher ein Abschlusszeugnis für Olaf Scholz gewesen oder ist es ein Pflichtenheft für Friedrich Merz?
Ja, in der Tat ist das aktuelle Gutachten der EFI zu einem ganz besonderen Zeitpunkt veröffentlicht worden. Du hast es gerade richtig gesagt. Das hat ihm schon einen gewissen Hebel als Beratungsdokument verliehen. Ich glaube, ein Abschlusszeugnis, das würde ja eigentlich der historischen Einordnung der erbrachten Leistungen dienen oder der Selbsteinschätzung der scheidenden Regierung. Das wäre ja eigentlich weitgehend sinnlos. Ne? Also es geht ja auch nicht darum, sozusagen abzurechnen und zu sagen, da hat die Regierung das und jenes nicht gemacht, was eigentlich angezeigt gewesen wäre. Wir sind ja auch nicht, und da leihe ich mir mal einen Begriff von Sigmar Gabriel, der ziemlich wütend war über unser Jahresgutachten 2013-14 und damals uns angeherrscht hat, uns, den Sachverständigenrat, wir seien doch nicht die Oberlehrer der Politik. Na, da hat er ja recht. Also wir haben auch keine Noten zu vergeben. Aber ohne Rückschau auf die Weichen, die gestellt worden sind, und ohne deren Einordnung hätten wir ja keinen Aufsatzpunkt für Ratschläge an die kommende Bundesregierung. Denn jede Regierung muss ja auch eine gewisse Kontinuität bewahren. Es kann nicht alles auf den Kopf stellen, sondern sollte, wo es sinnvoll ist, gute Ansätze fortsetzen. Und das kann man ja nur enttarnen, was gut ist und was gut gelaufen ist, wenn man die Vergangenheit kritisch würdigt. Und in der Tat, das haben wir ja auch gemacht. Also wir haben durchaus einige der Ansätze der Forschungs- und Innovationspolitik der vergangenen Legislatur positiv gewürdigt. Also beispielsweise das Vorhaben, missionsorientiert und damit ressortübergreifend vorzugehen bei wichtigen Themen. Aber wir haben natürlich auch die Aufgabe, herauszuarbeiten, was dann doch nicht so gut geklappt hat. Zum Beispiel eben, dass die Missionen viel zu breit definiert waren. Also wenn die kommende Bundesregierung jetzt unsere Empfehlungen für die Forschungs- und Innovationspolitik berücksichtigen möchte, das wäre jedenfalls die Hoffnung, kann sie schon Anregungen für bessere Weichenstellungen daraus schöpfen. Also ich gebe mal drei Beispiele für die Formulierung auf einer aufeinander abgestimmten Forschungs- und Innovationspolitik in einem zusammengeführten Ministerium, für das Vorantreiben der Digitalisierung staatlichen Handelns oder auch für die Fortführung der Transformation zur Klimaneutralität. Und wenn wir nicht der Politik auf den Weg mitgeben, dass sie unbedingt was tun muss gegen Langsamkeit bei der Umsetzung der staatlichen Vorhaben und dass sie bei Forschung und Innovation mehr auf Marktkräfte setzen sollte, wer würde es denn sonst tun? Ich glaube, hier fallen leider viele Ökonomen oder allzu viele aus, deren Aufgabe das ebenfalls wäre.
Und es ist ja auch so, so habe ich auch immer deine Arbeit verstanden, die Beratung richtet sich ja auch nicht nur alleine an die Politik, sondern ihr habt in der Regel ja auch den Anspruch, die Bevölkerung darüber zu beraten und zu informieren, welche Wirkungen denn einzelne Maßnahmen nun hatten, sei es in der Vergangenheit, wie erfolgreich sie waren, aber was daraus natürlich vor allen Dingen auch für die Zukunft abzuleiten ist. Also insofern habt ihr ja eigentlich sogar mehrere Adressatenkreise als jetzt vielleicht nur die Bundesregierung an sich, ne?
Ja, unbedingt. Deswegen finde ich auch immer, es ist in Ordnung in der Verkürzung, wenn man mich irgendwo vorstellt und sagt, er war im Sachverständigenrat der Bundesregierung, dann mache ich da kein großes Ding drum. Aber eigentlich waren wir nie der Sachverständigenrat der Bundesregierung, sondern wir waren einfach der Sachverständigenrat, dessen Jahresgutachten natürlich der Bundeskanzlerin immer übergeben wurde als erstes, aber das dann sofort veröffentlicht wurde und für die breite Öffentlichkeit als Fundgrube für Argumente, für Einsichten, für Guidance, wenn man so will, dienen sollte. Und unsere Klienten sind immer die einfachen Bürger gewesen, der durchschnittliche Bürger, der sich über wirtschaftspolitische Zusammenhänge ein Bild machen möchte, der sollte in gewisser Weise bei uns Leitplanken finden. Und es geht nicht nur darum, der Politik gute Ratschläge zu geben, wie sie ihre Koalitionsverträge umsetzt. Dafür sind wir nicht da als unabhängige Beratungsgremien, weder die EFI noch der Sachverständigenrat.
Und darüber starten wir auch direkt rein, Christoph. Wir gucken vor allen Dingen in die Zukunft und nachdem wir nicht nur bei 1C9 und auch in diesem Podcast, sondern auch wir beide ja durchaus zur Abteilung Optimismus gehören, wollen wir uns der Sache mal nähern durch eine Rubrik, die wir in diesem Podcast haben, die heißt eine Geschichte aus der Zukunft. Also wir lassen uns aus der Zukunft berichten. Es hat natürlich auch was mit unserem Gast jeweils zu tun und es soll uns einen optimistischen Einblick über das geben, wenn denn nun die Wünsche, die wir heute hier formulieren und die Themen und Einsichten, die du uns teilst, wenn die denn alle in Erfüllung gehen, wie könnte diese Welt denn aus deiner Sicht aussehen? Diese Geschichte hat eine KI für uns gemacht und wir hören einfach mal rein.
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat heute sein Jahresgutachten 2050 vorgelegt. Unter dem Titel »Transformiert durch Vernunft« ziehen die Wirtschaftsweisen eine positive Bilanz dreier Jahrzehnte marktorientierter Erneuerung. Deutschland sei gestärkt aus den Umbrüchen der 2020er hervorgegangen. Zentrale Erfolgsfaktoren laut Gutachten: eine stabile Schuldenbremse, technologieoffene Rahmenbedingungen, gezielte Infrastrukturinvestitionen und ein einheitlicher CO2-Preis. Die Politik habe sich auf das Setzen sinnvoller Regeln beschränkt, statt durch staatliche Lenkung Wachstum zu behindern. Die Bürokratie wurde abgebaut, Unternehmen investierten massiv in Innovationen, getragen von Marktanreizen statt Subventionen. Nicht der Staat steuert das Wachstum, heißt es im Gutachten, sondern gute Ordnungspolitik, die den Menschen vertraut.
Was ist dein erster Eindruck, Christoph? In so einer Zukunft ließ es sich leben, aus deiner Sicht?
Also das ist natürlich eine Utopie, das ist klar. Ich glaube, was mir am meisten auffällt, ist, neben den vielen Punkten, die mir natürlich gut gefallen, wie Technologieoffenheit und Ordnungsrahmen und so weiter, dass natürlich aus der Sicht von heute die wirklich spannenden Entwicklungen bis 2050, die dann noch auf uns zukommen, ja auch nicht im Ansatz auch nur angedacht werden können. Also wer hätte vor 30 Jahren an Smartphones gedacht beispielsweise? Wir haben noch 25 Jahre bis zum Jahr 2050. Was für riesige Krisen, Entdeckungen, Umbrüche da auf uns zukommen, von denen wir jetzt nichts ahnen. Das kann die KI ja auch nicht wissen. Also von daher toller Start. Aber so wird das Jahresgutachten 2050 aus vielen Gründen dann leider doch nicht aussehen. Ne? Oder vielleicht Gott sei Dank.
Also wir gucken mal. Also wir nähern uns der Sache mal zumindest dadurch, dass wir uns fragen, okay, wie könnten wir dieser Zukunft aber eine Chance geben?
Absolut.
Und in der Innovationsökonomik wird ja häufig auch das Bild bemüht und auch die Szene selber nutzt es ja, der Innovationsökosystem, auch um Ausdruck zu verleihen, dass wir immer verschiedene Akteure brauchen, die zusammenwirken. Wenn man jetzt mal in diesem Bild bleibt und sagt, jedes Ökosystem braucht offensichtlich einen guten Boden und gelegentlich mal ein bisschen gezielten Dünger. Wenn man mal so abstrakt in diesem Bild bleibt, was glaubst du, wie sieht das für unser Innovationsökosystem Deutschland heute aus? Wo stehen wir und was brauchen wir?
Ja, ist, glaube ich, ganz guter Start, mit diesem Begriff zu starten. Der ist ja so ein bisschen schillernd, wirkt manchmal so ein bisschen, als ob er aus einem strategischen Management-Handbuch entsprungen sei. Viele verwenden ihn sicher auch, ohne darüber groß nachzudenken. Du hast es aber, denke ich, gut zusammengefasst. Es geht eben darum, dass nur die Leistungsfähigkeit einer ganzen Reihe von Akteuren, die an unterschiedlicher Stelle dieses Systems wirken, zusammen die Leistung bringen kann. Also wenn irgendwo ein Glied der Kette ausfällt, wenn Rückkopplungen ausbleiben, die an sich dieses System ausmachen, dann wird das mit der Innovation und dem innovativen Erfolg nicht so richtig was. Also die Leistungsfähigkeit entlang eines Spektrums, das von der Grundlagenforschung reicht, also von den Hochschulen, den Universitäten, den Max-Planck-Instituten, über angewandte Grundlagenforschung, also das, was beispielsweise mein Institut macht als Institut der Leibniz-Gemeinschaft oder die Helmholtz-Institute machen, bis hin zur vorwettbewerblichen angewandten Forschung, also Fraunhofer-Institute und andere. Dann gibt es natürlich die Unternehmenswelt. Die Überlappung ist sehr groß, insbesondere in dem Bereich, der dich und uns so interessiert, weil hier auch sehr forschungsbasiert gearbeitet wird in dieser Sphäre. Aber natürlich Unternehmen konzentrieren sich weitgehend auf die Entwicklung von Produkten, Diensten, also den Transfer von der Sphäre der Forschung in die Sphäre des Marktes. Und da kann man schon sagen, insgesamt ist Deutschland in der ersten Sphäre, also der Forschung im internationalen Vergleich, sehr gut aufgestellt. Kein Zufall, dass die Max-Planck-Institute immer wieder jubeln, weil einer von ihnen einen Nobelpreis bekommt. Beim Transfer in den Markt sieht es dann nicht mehr ganz so gut aus. Das ganze Bild ist natürlich ohnehin viel differenzierter. Also ich finde beispielsweise das Vorhaben, das jetzt seit einigen Jahren angestrengt wurde im Rahmen eines zusätzlichen Wettbewerbs der Universitäten untereinander, der sogenannten Exzellenzstrategie, noch mehr Spitzenleistung herauszukitzeln, das finde ich sehr lohnenswert. Und dann stört mich häufig auch das Verrennen in eine Position, dass alle gleich gut sein sollen. Also natürlich werden international auch Noten und Begriffe inflationär verwendet, aber ich sage es mal in aller Klarheit, dass man jetzt Fachhochschulen, Hochschulen oder Universitäten der angewandten Forschung nennt, macht sie noch nicht zu forschungsstarken Einrichtungen. Hier müssten wir, glaube ich, einfach viel mehr Mut haben, unterschiedliche Leistungsniveaus auch zu benennen. Denn also Fachhochschulen sind wichtige Institutionen der praktischen Ausbildung. Das ist doch aller Ehren wert. Die große Schwäche unseres Innovationssystems liegt also eigentlich dabei, von der Idee zum marktlichen Erfolg zu kommen. Oder wenn man soziale Innovationen anschaut, eben zur eingeübten Praxis, die nicht über Märkte vermittelt werden muss. Aber es geht insgesamt darum, die Invention, die am Anfang steht, irgendwann mal zu übersetzen in eine Innovation. Und das Klischee, wie alle Klischees, trägt dann doch leider viel Wahrheit in sich. Inventionen, die hierzulande das Licht der Welt erblicken, werden häufig in den USA in Markterfolg übersetzt. Und da würde ich mehrere grundlegende Schwächen sehen, an die wir ansetzen können. Also das Bildungssystem, fangen wir mal mit dem an, ist nicht hinreichend darauf ausgerichtet, Freude an Forschung, technologischem Fortschritt zu nähren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel deine Utopie über das Jahr 2050 nochmal in Erinnerung ruft, wie sollen denn in den kommenden Jahrzehnten junge Menschen sich für Naturwissenschaften, Technik, Mathematik und Ingenieurwesen begeistern? Das muss ja irgendwo anfangen. Denn wir brauchen sie ja, um technologische Innovationen in breitem Stil zur Anwendung in Wirtschaft und Gesellschaft zu bringen. Also die Diffusion von Innovationen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben zweitens eine breit gestreute Unternehmenspopulation, zeichnet uns eigentlich ziemlich aus im internationalen Vergleich. Es gibt nicht nur die ganz erfolgreichen großen Unternehmen, sondern wir haben den vielbeschworenen Mittelstand, der teilweise in einer bemerkenswerten Art und Weise international sich in seinen einzelnen Nischen behauptet. Aber unternehmerisches Handeln wird doch, also mit Freude zu betreiben, wird doch in Deutschland alles andere als leicht gemacht. Also da gehen uns, glaube ich, viele junge Gründer verloren, potenzielle junge Gründer, die, um, ich sage es einfach mal zugespitzt, ihre Ideen lieber in Silicon Valley verwirklichen als in Wuppertal.
Jetzt sind ja alle Blicke auf die neue Bundesregierung gerichtet und die scheint ja nach dem Motto, könnte man sagen, viel hilft viel, jetzt in die Vollen gehen zu wollen. Also wenn man mal das Stichwort Sondervermögen für die Infrastruktur heranzieht, wo ja zumindest der Eindruck erweckt wird, es geht hier insbesondere um die Grundlagen unserer Zukunft, aber auch die Lockerung der Schuldenbremse im Zusammenhang mit den Verteidigungsausgaben. Um mal den Versuch, und ich weiß, wie schwierig es ist sozusagen, es lässt sich sehr viel zu dem Thema sagen, aber mal den Versuch zu machen, einer differenzierten Einordnung in dem Sinne, was für positive Erwartungen verbindest du mit dieser Stoßrichtung und welche Risiken siehst du aber auch?
Ja, das Thema treibt mich natürlich seit Jahren um. Über viele Jahre haben stabilitätsorientierte Ökonomen, also beispielsweise in den 2010er Jahren, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dafür doch recht erfolgreich geworben, eine kluge Balance zu finden zwischen einerseits den staatlichen Impulsen zum Marktgeschehen und dem Erhalt staatlicher Handlungsfähigkeit für künftige Krisen. Und ein wichtiges Vehikel, um diese Balance hinzubekommen, sind Fiskalregeln. Und die deutsche Schuldenbremse ist eine solche Fiskalregel. Es ist aber kein pathologischer Einzelfall, dass nur Deutschland so etwas hätte. Eigentlich haben alle OECD-Länder mehr oder weniger strikte Fiskalregeln. Und die Schuldenbremse hat sich dann auch in der Praxis ja sehr bewährt. Also die Schuldenstandsquote, das Verhältnis von Schuldenstand und Wirtschaftsleistung ist stetig angestiegen, als die alten Regeln noch galten. Und mit Einführung der Schuldenbremse wurde dieser Trend gebrochen. Nun muss man natürlich zugestehen, in den vergangenen Jahrzehnten sind die öffentlichen Investitionen unzureichend gewesen, um Infrastruktur zu erhalten und zu modernisieren. Und das kann man ja auch förmlich mit den Händen greifen. Das sind vor allem, wenn man näher hinguckt, die kommunalen Investitionen, also sind gar nicht die, die unter die Schuldenbremse direkt fallen, die im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung eingebrochen sind. Und es sind auch nicht die finanziellen Mittel gewesen, die gefehlt haben, sondern das große Hemmnis lag an langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren, an lokalen Widerständen, an fehlenden Fachkräften. Und es gab ja auch durchaus gerade im erfolgreichen, wirtschaftlich erfolgreichen 2010er-Jahrzehnt durchaus Spielräume, um mehr für Investitionen zu tun. Aber man hat das dann doch für die Ausweitung des Sozialstaats verwendet. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und das ist aus meiner Sicht ganz klar, und das haben wir auch immer wieder vorgebracht, ein Versäumnis der Politik, statt zukunftsorientiert, wahlstimmenorientiert zu handeln. Und dass das nicht so, sagen wir mal, so kontrovers diskutiert wird, wie es eigentlich angezeigt wäre, das haben wir sicherlich einer breiten Phalanx an Kritikern der Schuldenbremse zu verdanken, die sich jetzt erst einmal durchgesetzt haben in der jüngsten Vergangenheit. Die setzen sich aus Politik, Gewerkschaften, Medien und, muss man ganz klar sagen, auch aus Ökonomen zusammen. Also es gibt da keine eindeutige und einmütige Haltung in der Ökonomenwelt. Und der designierte Bundeskanzler hatte aber im Wahlkampf noch, fand ich völlig richtig, deutlich angekündigt, die Schuldenbremse zu verteidigen, eine echte Wirtschaftswende einzuleiten, diese vor allem auf die Entfesselung privatwirtschaftlicher Aktivität zu stützen und für deren Verwirklichung die öffentlichen Mittel, die dafür deren Verwirklichung nötig wären, durch Umschichtung im Haushalt freizuschaufeln. Nun, einen Wimpernschlag später sozusagen sieht es ganz anders aus. Und eine Frage ist auch differenziert gewesen, Schuldenbremse einerseits für Infrastruktur und andererseits für Verteidigung. Ich denke, da muss man wirklich unterscheiden. Über die Frage der Aufholinvestitionen bei der Verteidigung kann man durchaus ein Argument führen, dass zumindest für die Zeit des Neuaufbruchs mehr auf öffentliche Mittel und gegebenenfalls eben auch auf eine stärkere Verschuldung setzt. Denn Deutschland und Europa haben sich in der Frage ja wirklich jahrzehntelang gemütlich auf die Stärke und Einsatzbereitschaft der USA verlassen. Das hat der Präsident Trump ja nicht jetzt erst ins Spiel gebracht, sondern schon vor einiger Zeit und hat damit leider ja auch recht. Und unser Bundeskanzler, scheidender Bundeskanzler Scholz, hatte ja auch vollmundig eine Zeitenwende angekündigt. Daraus ist dann im Bereich der Verteidigung nicht so allzu viel geworden. Also ein Sondervermögen für die Stärkung der Verteidigung, um die kommenden Jahre zu überbrücken, dann perspektivisch einen höheren Anteil des öffentlichen Kernhaushalts für Verteidigung vorzusehen. Darüber hätte man, glaube ich, schon durchaus sich einigen können, oder darauf hätte man sich einigen können. Jetzt hat man aber was anderes gemacht. Jetzt hat man die Grenze bei 1% angesetzt, dass die Schuldenbremse dort nicht mehr greift, ab diesem 1% des BIP. Damit hat man sich mehr Spielraum für andere Ausgaben geschaffen und hat noch ein Sondervermögen für die Infrastruktur beschlossen, das es zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, nicht gebraucht hätte. Denn meiner Einschätzung nach hätte man erst den ernsthaften Versuch unternehmen müssen, Spielräume in den staatlichen Haushalten freizuschaufeln und Strukturreformen, insbesondere beim staatlichen Handeln, einzuleiten. Wo soll jetzt der Handlungsdruck, um das zu bekommen, um diese Dynamik, Veränderungsdynamik freizusetzen, wo soll der Handlungsdruck denn jetzt noch herkommen? Also ich bin da sehr skeptisch.
Also das heißt, du siehst vor allen Dingen auch sozusagen einen zeitlichen umgedrehten Zusammenhang, weil die Regierung jetzt ja zumindest den Eindruck erweckt, zu sagen, okay, wir brauchen erstmal die große Menge an Mitteln, die wir einsetzen können für diese Zukunftsthemen und kümmern uns dann oder sorgen sozusagen als Randbedingungen dafür, dass wir dann das auch in den richtigen Strukturen tun. Während ich dich so verstehe, dass du sagst, naja, wenn ich erst die großen Mittel beschließe, ist der Druck weg, mich eigentlich um die Effizienz des Systems zu kümmern und erstmal die Ressourcen auszuschöpfen und auch die grundlegenden Reformen überhaupt erstmal anzugehen. Die Voraussetzungen dafür wären, dass auch insbesondere mehr privatwirtschaftliche Akteure in Zukunft investieren.
Genau. Also der Ökonom ist ja eigentlich der Lebenswirklichkeit verpflichtet und ist ganz klar, dass Anreize zählen, dass es dann zu Strukturreformen kommt, wenn es wirklich eng wird, wenn man sich anders nicht mehr weiterhelfen kann. Wir sind gewohnt, dass wir unsere Probleme, unsere gesellschaftlichen Kontroversen mit Geld zuschütten. Das haben wir jetzt dann eigentlich auch wieder eingerichtet. Und von daher sehe ich für die Reformen eigentlich eher nicht sozusagen den Impuls, den es bräuchte. Es liegt mir auch noch was anderes auf der Seele, neben diesem Punkt. Also das Timing ist einerseits sehr unglücklich, weil jetzt sagen ja viele, ja, jetzt nehmen wir das Geld, jetzt machen wir die Reformen. Aber wie gesagt, wo sollen die herkommen? Das andere ist, erfolgreiche Politik hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen kann man nur über lange Zeit aufbauen, kann es in einem Atemzug aber verspielen. Nun ist es nicht verboten, sondern gar, sagen wir mal, klug, wenn man im Licht von neuen Entwicklungen, unerwarteten Katastrophen oder Ähnlichem seine Positionen ändert. Aber dieser Wankelmut in einer Art Panikattacke, denn die Welt hat sich ja nicht wirklich verändert. Präsident Trump gab es schon mal, er hat vieles angekündigt, was er auch in der ersten Legislaturperiode dann zu unserer Überraschung oder zu unserem Unmut auch dann relativ wörtlich umgesetzt hat. Es war klar, dass wir in einer anderen Zeit leben. Also diese Panikattacke, die ist nicht gut, weil einerseits das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler sicherlich schwer wieder zu gewinnen ist für eine stabilitätsorientierte Politik und dass man die wirklich ernst meint. Und dann muss man ja sagen, wie soll denn Deutschland in Europa noch als Stabilitätsanker auftreten? Das wird schwierig, aber du hast uns als Optimisten, als notorische Optimisten bezeichnet. Und in dem Sinne muss ich natürlich sagen, für mich persönlich gilt weiterhin, ich will nicht müde werden, für marktorientierte Strukturreformen zu werben. Das werde ich sicherlich weiter tun.
Und sozusagen, das ist, glaube ich, an einer anderen Stelle auch nochmal entscheidend, wenn man sieht, dieses Umfeld, was du gerade beschrieben hast, hat sich vielleicht tatsächlich nicht über Nacht verändert und trotzdem erleben wir ja zeitgleich fast Strukturbrüche, kann man sagen, oder vielleicht tektonische Verschiebungen in unserer Umwelt. Zumindest in dem Sinne, dass alte Gewissheiten gefühlt auf dem Kopf stehen. Wir haben plötzlich wieder Krieg in Europa, wir haben eine völlig neue Rolle der USA, die Idee einer möglicherweise neuen Weltordnung, die uns gar nicht in die Hände spielt. Wir sehen möglicherweise das Ende der Globalisierung, zumindest so wie wir sie kannten. Wir haben eine neue geopolitische Situation und wir leben in allen möglichen westlichen Ländern Angriffe auf Demokratie und die offene Gesellschaft, die ja eigentlich auch die Grundlage für vieles ist, was wir hier besprechen, wenn es um Marktwirtschaft, um Innovation, um Investitionen, um Wohlstand geht. Und der Klimawandel ist ja auch nicht über Nacht verschwunden. Wenn man sich jetzt mal anguckt, dass die Welt um sich herum sich ja schon sehr, sehr grundlegend und teilweise auch sehr schnell verändert, dann wirken inkrementelle und kleine schrittweise Reaktionen und Reformen, so wie sie politisch aber vielleicht eingängiger sind, wirken plötzlich nicht mehr richtig angemessen. Was siehst du denn aus dieser Überlegung oder diesem Spannungsfeld für eine Schlussfolgerung hinsichtlich der Frage, wie sieht eine zukunftsfähige Wirtschafts- und Innovationspolitik aus, die diesen radikalen Umbrüchen auch wirklich gerecht wird?
Also radikale Umbrüche, das ist richtig, die sehen wir jetzt schon. Wir konnten sie zum Teil aber nun wirklich schon lange erahnen. Der starke demografische Wandel, der jetzt dieses Jahrzehnt prägt, den haben wir schon gekannt, dass wir da auf technologiebasierte Substitute für die fehlenden Arbeitskräfte umschwenken müssen, dass wir die finden müssen. Das war uns irgendwo, hätte uns das schon lange klar sein müssen. Du hast die Globalisierung und deren mögliche Rückabwicklung angesprochen. Auch das steht schon seit längerer Zeit im Raum. Neu vor allem sind natürlich die Fragen der Resilienz unserer Wertschöpfungs- und Innovationsketten und der Notwendigkeit, dass wir ja mehr für unsere eigene Sicherheit tun müssen. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind als Gesellschaft aufgewacht durch die, sagen wir mal, durch die relativ hohe Geschwindigkeit der Veränderungen der jüngeren Vergangenheit. Wenn wir wirklich Glück haben, haben wir auch verstanden, dass es im geopolitischen Ring nicht nur um militärische Stärke gehen kann, sondern dass es auch auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit ankommt. Und vor allem darauf, dass man etwas selbst im Portfolio hat, was unverzichtbar für andere ist, was man in dem großen geopolitischen Ringen einbringen kann, ohne dass andere nicht auskommen, sodass man auch einen, wie man heute so schön sagt, Bargaining-Chip in der Hand hat oder besser noch mehr. Das kann kein Rohstoff sein, das sind nicht unser Ding. Es können nur wissens- und technologiebasierte Alleinstellungsmerkmale sein, die wir da in die Waagschale werfen können. Hat es zum Beispiel die Quantentechnologien angesprochen. Also es gibt immer wieder die Möglichkeit, in neuen, aufkeimenden Bereichen auch nach vorne zu kommen. Und dazu müssen wir, glaube ich, vor allem unsere notorische Schwäche bei der Umsetzung von Ideen in Produkte und Dienstleistungen überwinden und diese Alleinstellungsmerkmale dann versuchen herauszuarbeiten. Was kann die Politik tun? Naja, die kann vor allem als Katalysator dienen, also als Ermöglicher für erfolgreiche Unternehmen. Das gilt für die Forschungs- und Innovationspolitik, es gilt für die Industriepolitik. Also es geht tatsächlich nicht um kleine Fortschritte, das würde nicht ausreichen. Wir sind ja die Meister der inkrementellen Verbesserungen, aber der Strukturbewahrung, das ist hoffentlich hinter uns, das müssten wir hinter uns lassen. Es geht tatsächlich auch mal um Spitzenstellungen bei Schlüsseltechnologien, also solchen Technologien, die entweder eine Vielzahl von Technologiebereichen betreffen, anwendbar sind in vielen Anwendungsbereichen, die mit anderen Technologien unverzichtbar zusammenarbeiten oder hohe Leistungssteigerungspotenziale aufweisen. Und dann geht es nicht nur um Spitzenstellungen, sondern es geht auch um, auch das ein schönes Modewort, Souveränität. Also, dass wir in der Lage bleiben, müssen, Technologien, Rohstoffe, Güter, Dienstleistungen, die für unseren Erfolg wichtig sind oder unverzichtbar sind, dass, wenn wir die schon nicht selbst vorhalten, dass wir die zumindest aus anderen Wirtschaftsräumen so beziehen, dass dabei einseitige Abhängigkeiten vermieden werden. Also es gibt dann also verschiedene Aspekte, also insbesondere bei Technologien, die für uns wichtig sind, sollte das der Fall sein. Und damit ist auch schon klar angesprochen, Deutschland kann das ja sicherlich nicht alleine. Das geht ja auch wiederum nur in Europa. Also wir werben bei EFI für ein systemisches Verständnis der Politikfelder. Also was wirklich nicht wirken wird, ist, wenn man an einer Stelle leistungsfördernde Maßnahmen einrichtet und an anderer Stelle sie wieder aushebelt. Also es muss schon auch eine gewisse Priorisierung da sein oder eine starke Priorisierung, wirklich die Leistungsfähigkeit herauszukitzeln. Und dabei brauchen wir aus meiner Sicht drei Kernelemente, nämlich es muss ja darum gehen, in einer wirklich von sprunghaften technologischen Entwicklungen und geopolitischen Spannungen geprägten Welt auf die Stärken zu setzen, die wir haben. Und was ist das? Unsere dezentrale marktwirtschaftliche Ordnung. Also ein System, das unternehmerische Einsatzfreude und Risikobereitschaft voll zur Entfaltung bringt. Zweitens brauchen wir, glaube ich, und das passt auch gut zu deiner Frage, tatsächlich den Willen von der Diskussion ins Tun überzugehen. Also ich bin ja bei AKATECH unter anderem engagiert, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Da habe ich den netten Satz gelernt und schätzen gelernt. Man muss ein Projekt anfangen, um es irgendwann erfolgreich abschließen zu können. So, und deswegen muss man auch sich darauf einlassen, politisches Handeln, Politik, gerade in dem Bereich, ist notgedrungen eine Abfolge von Versuch und Irrtum. Also diese Idee, die bei uns oft in den Köpfen steckt, wir schaffen einen Masterplan, der unfehlbar ist, und dann arbeiten wir ihn irgendwann ab. Das ist alles für diese Situation, diese Weltlage und diese Geschwindigkeit, die wir brauchen, nicht der richtige Ansatz. Es ist sowieso eigentlich nie, weil diese unfehlbaren Masterpläne, die kann es ja gar nicht geben. Das Dritte, es wäre schon wichtig, dass wir dabei an einem gemeinsamen Strang ziehen und vor allem eben, ich habe es aber, glaube ich, schon angedeutet oder angesprochen, die Wiederherstellung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ganz oben in unserem gesellschaftlichen Zielkatalog ansiedeln. Also wir haben da von außen Herausforderungen gegenüber unserer freiheitlichen Demokratie, unserem Wohlstand. Wenn wir die durch Leistungsstärke abwenden und leistungsstark sind, dann werden sich auch soziale Fragen und ökologische Defizite entlang des Weges lösen lassen. Wenn wir aber die sozialen Fragen und ökologischen Defizite an den Anfang des Tuns stellen und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit so als bequemes, aber moralisch zu verdammendes Nebenthema behandeln, dann werden wir diese Gemeinsamkeit nicht erzielen. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit zu sehr den Fehler gemacht, auf Appelle an moralische Überlegenheiten und an Schuldgefühle zu setzen. Wir sollten vielmehr den gemeinsamen Willen finden, Kräften, die es nicht gut mit uns meinen, eigene Stärken entgegenzusetzen. Da kann man sehr viel rausholen. Ich glaube, das ist auch ein großes gesamtgesellschaftliches Projekt sein kann.
Also bei mir resoniert das sehr stark, Christoph, weil mein Eindruck ist, dass, und auch hier gefallen mir drei Punkte ein, die sehr stark anschlussfähig, glaube ich, sind. Wir haben das an anderer Stelle mal geschrieben. Du musst, glaube ich, von der großen Ambition mal anfangen können. Also wer sich nichts vornimmt, kann auch nichts Großes erreichen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und da schließt auch dein dritter Punkt, glaube ich, sehr gut an, weil bisher Innovationspolitik nach meiner Auffassung zumindest keine Priorität der Bundesregierung war. Es gab es auch und man hat die Budgets immerhin auch immer erhöht, aber es wirkte nicht so, als sei das jetzt sozusagen der große Leitstern der Regierung gewesen. Der zweite Punkt nach der Ambition ist dann genau dieser Punkt der Umsetzung, also eine Art auch Exzellenz in einer langwierigen Umsetzung zu haben, die politischen Widerstände oder auch die Widerstände einzelner Akteure sukzessive, aber dann auch einfach auszuräumen, gerade bei diesen riesen Beharrungskräften. Du hast am Anfang auch das Thema Bildung angesprochen. Wie lange sprechen wir über das Thema MINT-Bildung? Das ist ja eigentlich Wahnsinn und wir verschlechtern uns auch gerade schon wieder in den Zahlen, die man sehen kann. Also ein ganz lang bekanntes Problem, ganz viel Aktivität, ganz viele Programme, aber sie greifen irgendwie nicht. Also dieses Thema Umsetzung ist, glaube ich, genau wie du sagst, eines der Schlüsselthemen, wo wir auch eine eigene Form von Exzellenz für brauchen. Und das Dritte ist, damit man weiß, wo man ansetzt, brauchen wir eigentlich auch sowas wie eine Art Monitoring. Also zu wissen, was haben wir uns vorgenommen, mit welchen Maßnahmen haben wir uns auf den Weg gemacht und wo stehen wir denn dann nun heute? Auf den Punkt würde ich auch gleich gerne nochmal zurückkommen, weil uns da, glaube ich, die Volkswirtschaft auch helfen kann, als Disziplin auch helfen kann, uns Instrumente in die Hand zu geben. Bevor wir das machen, würde ich gerne nochmal den Punkt der Bargaining-Chips aufgreifen und auch der Spitzenstellung bei den Spitzentechnologien. Weil das sind ja Punkte, die oft auch herangezogen werden als Begründung für eine aktive Industriepolitik. und eine Technologiepolitik. Und da scheint es ja, wenn man es ganz holzschnittartig jetzt einfach mal nur betrachten will, zwei unterschiedliche Denkschulen zu geben. Die eine Denkschule sagt, und die wird häufig von Ökonomen auch vertreten, zu sagen, naja, weil wir ja nicht genau wissen können, welche Technologie sich am Ende durchsetzt, was die dezentralen Akteure besonders gut können, was sie weniger gut können, und der Staat kann meistens sowieso mit dem Masterplan nicht das in die Richtung steuern, wie man es gerne haben würde. Deswegen ist diese Technologieoffenheit in der Förderung, oder manche sagen horizontale Förderung, die nicht so sehr stark auf eine einzelne Technologie guckt, sondern gute Rahmenbedingungen schafft, ist das Maß aller Dinge. Und du hast das Stichwort vorhin auch genannt. Und eine zweite Denkschule, und das ist, kommt häufiger von Unternehmern, Investoren, auch teilweise aus der politischen Sphäre, die dagegen halten zu sagen, wir brauchen eine sehr gezielte Förderung auch einzelner Technologien, einzelner Industrien, vielleicht bis hin sogar zu dem Punkt einzelner Unternehmen. Da wird dann häufig auch der Begriff der Champions, der Industrie-Champions bemüht. Wir müssen eigene Champions aufbauen. Also eher die vertikale, missionsorientierte Förderung. Wie bewertest du denn diese beiden Stoßrichtungen vor dem Hintergrund des Innovationsschubs, den wir jetzt ja brauchen?
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Frage immer der Balance zwischen den beiden Polen ist, auf diese ankommen. Was ist die richtige Mischung aus horizontaler und vertikaler oder missionsorientierter Förderung? In der Diskussion kommt es häufig dazu, dass man, wenn man sozusagen die ökonomische Position, wenn man der, die differenziert hat, absprechen möchte, dann sagt man, ja, die kennen ja die Wirklichkeit nicht. Also ich habe eine Anekdote im Kopf. Der Wirtschaftsminister Habeck war in einer Talkshow und sagte, naja, also diejenigen, die industriepolitische Eingriffe wie diese Subvention von Einzelunternehmen in der Halbleiterindustrie, die das kritisieren, die gehen halt von einer heilen Lehrbuchwelt aus. Aber wir müssen in der Lebenswirklichkeit operieren. Jetzt mal abgesehen davon, dass das einen praxisorientierten Ökonom natürlich auf die Palme bringt, ich nehme ihm das ja gar nicht persönlich übel, denn das ist ja das, was ihm wohl seine Berater nahegelegt haben, dass es so ist. Aber es ist halt eben tatsächlich nicht die Wirklichkeit. Ich kenne kaum Ökonominnen oder Ökonomen, die wirklich radikale Positionen einnehmen, dass sie nur das eine oder das andere befürworten. Es geht wirklich um ein Abwägen der Vor- und Nachteile verschiedener Eingriffstiefe. Also horizontal, wie du es richtig aus meiner Sicht richtig charakterisiert hast, ist ja diskriminierungsfrei. Ich verbessere die Möglichkeiten, ungeachtet derjenigen, die sie nachher diese Möglichkeiten nutzen. Das muss immer ein Teil des Geschehens bleiben. Das wäre ja aberwitzig, wenn man die Gewinner am Anfang aussucht und dann nur die fördert. Aber es kann nicht alles sein. Also in der heutigen Situation, gerade bei diesen schnellen Umbrüchen, über die wir schon gesprochen haben, darauf zu setzen, dass sich das dann irgendwann ergibt, ohne dass der Staat katalytisch eingreift, wäre ja auch töricht. Also keine Industriepolitik ist auch eine Industriepolitik, aber keine besonders gute. Aber eine, die quasi auf Zuruf operiert, ist auch Mist. Also es muss schon ein guter Weg, und es ist so anspruchsvoll, einen guten Weg zu finden, auch auf der politischen Seite. Denn wenn man nicht nur den Rahmen setzt, dann ist es natürlich klar, dass man schon sehr genau hingucken muss, wen man wie lange fördert. Wir haben bei EFI einen relativ klaren Katalog uns überlegt, wie man das strukturieren kann. Also erster Schwerpunkt ist, Forschungs- und Innovationspolitik kann keine Defizite wettmachen, die bei der Wirtschaftsordnung da sind. Also wenn unternehmerisches Handeln nicht attraktiv ist, weil das Steuersystem nicht stimmt, weil im internationalen Wettbewerb, weil die Fachkräfte fehlen, weil die Infrastruktur nicht da ist, zum Beispiel eben kein Breitbandnetz da ist, mit dem man arbeiten kann und so weiter und so weiter. Wenn der Staat zu langsam ist bei Genehmigungsverfahren, wenn es ein Jahr dauert, bis ich ein Geschäft eröffnen kann, obwohl es nur eine kleine Klitsche ist, dann ist das nicht dadurch wettzumachen, dass man irgendwo anders Fördermittel austeilt. Das heißt aber nicht, dass Fördermittel für Technologien sinnlos sind. Ganz im Gegenteil, es sollte für wachstumsstarke, forschungsintensive Branchen sollte sehr wohl vertikale Industriepolitik zum Einsatz kommen können. Die sollte aber ausgerichtet sein darauf, katalytisch zu wirken, Spillovers, also Überschwappeffekte auf andere zu erzeugen. Und was wir wirklich nicht brauchen, ist eine dauerhafte Subventionierung für solche unternehmerischen Handlungen, die sich dann im Markt nicht zumindest mal in der mittleren Frist durchsetzen. Also ein eingreifender Staat ist wichtig, ist richtig, aber er ist auch sehr viel mehr gefordert, das Richtige zu tun. Was ganz schlimm ist, ist, wenn man die Förderung danach ausrichtet, wer als Erster zum Telefonhörer greift und den Wirtschaftsminister anruft.
In der Tat. Und das ist sozusagen, wenn man jetzt mal sich überlegt, wie steuert man durch diesen Dschungel sozusagen durch, bedient man sich in Unternehmen ja häufig KPI oder bedient man sich KPIs, um zu ergründen, wie hat sich denn der Erfolg der gewählten Maßnahmen nun eingestellt, haben wir Wirkung erzielt, um das eben auch als Steuerungsinstrument zu nutzen. Was siehst du denn für Instrumente oder für Indikatoren, die wir auf volkswirtschaftlicher Ebene haben, um wirkungsorientierte Politik gerade mit Blick auf Innovation und Deep Tech sinnvoll zu unterstützen?
Also es gibt natürlich eine Reihe von Kennzahlen und Ansätzen, die einem helfen können, das Geschehen quantitativ zu erfassen. Die haben aber auch ganz klar alle ihre eigenen Stärken und Grenzen. Und irgendwie ist es fast kein, also es ist kein Naturgesetz, aber es ist eigentlich typischerweise der Fall, dass das, was ich besonders gut messen kann, möglicherweise weit weg vom eigentlich zu erfassenden Geschehen ist. Und das, was, worauf es mir wirklich ankommt, dafür kriege ich vielleicht am bestenfalls näherungsweise Indikatoren. Und deswegen nutzt man auch in der Innovationsökonomik, wir bei EFI machen das ja auch routiniert, verschiedene Indikatoren auf verschiedenen Ebenen. Also man fängt bei den Inputs an, Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Relation zum Umsatz oder zum Bruttoinlandsprodukt auf der volkswirtschaftlichen Ebene. Die sind präzise, sie sind zeitnah verfügbar. Sie sagen auch schon ein bisschen was darüber aus, inwieweit man Anstrengungen unternimmt, aber sie sagen nichts direkt über den Innovationserfolg. Und am anderen Ende des Spektrums sind dann Antworten auf Fragen, ist in Ihrem Unternehmen in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren, ist da eine Neuerung eingeführt worden, die Sie nennenswert finden? Das ist ganz nah dran am Marktgeschehen, aber unglaublich wenig trennscharf natürlich. Und dazwischen sind irgendwo Patente als Zwischenergebnis, Zwischenschritte, die aber möglicherweise nicht nur aus technologischen Gründen, weil man gerade Erfolg gehabt hat und was festhalten will, angemeldet werden, sondern auch um anderen den Marktzugang zu vergällen, um strategisch sozusagen Weichen zu stellen. Also all die im Zusammenspiel sind wichtig und geben dann insgesamt ein Bild, mit dem man was anfangen kann. Aber es gibt natürlich noch 2 weitere Punkte. Also erstens mal diese Grundregel, dass man ohne eine Schar von Kennzahlen nicht auskommen kann und das, was man gut messen kann, häufig irrelevant ist oder nicht so relevant. Das zweite ist das Kernproblem jeder Vorhersage. Die Vergangenheit ist nicht wie die Zukunft, deswegen gibt es überhaupt eine Frage, wie wird sie wohl aussehen, deswegen gibt es ein Prognoseproblem. Und Gott sei Dank ist es häufig so, dass es Aspekte der Stabilität gibt, die man nutzen kann, um durch Fortschreibung eine gute Prognose zu erhalten. Die Frage ist aber, habe ich diese Stabilitätsaspekte wirklich gut identifiziert? Habe ich die gut erkannt? Also wenn man an einem Strukturbruch beispielsweise eine Trendfortschreibung macht, sieht man schon ganz schön alt aus. Und da gibt einem niemand sozusagen die Wahrheit in die Hand. Es ist keine Statistikklausur, sondern es ist die Realität. Und das Dritte ist noch komplizierter. Es betrifft die Wirkung der Eingriffe, staatlichen Eingriffe, der ursächliche Wirkung. Wie hätte die Welt auch sonst ausgesehen? Ich habe eine Maßnahme aufgelegt, um eine bestimmte Technologie voranzutreiben. Ich sehe, das gelingt auch. Die große Frage ist aber auch, wäre es nicht sowieso gegangen? Wäre es nicht ohne auch die staatliche Politik passiert? Denn nur dann, wenn die Antwort darauf überzeugend Nein lautet, hat ja die Politik wirklich was bewegt. Das findet in der politischen Sphäre niemand so richtig witzig, diese Argumentation, aber sie ist trotzdem wichtig. Und da hat EFI einiges beigetragen, auch in der Vergangenheit, also Sachverständigenrat auch natürlich. Und insbesondere im letzten Jahr, bevor ich dazugestoßen bin, hat eine Studie gezeigt, dass in der Praxis die Aussagen darüber, welche ursächlichen Wirkungen Politikmaßnahmen ausgelöst haben, häufig ohne hinreichende Diskussion dieser Gegenwelt, dieser kontrafaktischen Welt publiziert worden sind. Da haben wir noch viel zu tun. Das Schwierige ist aber, im Gegensatz zu zum Beispiel arbeitsmarktpolitischen Eingriffen, ich habe einen Langzeitarbeitslosen, dem ich ein bestimmtes Training anbiete, dadurch verändere ich das Schicksal anderer Langzeitarbeitslose, die ich als Vergleichsbeobachtung nehmen kann, nicht besonders. Aber wenn ich ein Unternehmen fördere, fördere ich ein anderes nicht. Ich erlaube diesem Unternehmen, Fachkräfte anzuziehen, die es ansonsten zu anderen Unternehmen gezogen hätte. Ich verändere die Situation am Markt, sodass ich eigentlich ganz schwer habe, häufig eine Gegensituation, eine Vergleichsbeobachtung zu finden. Naja, was kann man da machen? Ich glaube, das Fazit ist eindeutig. Man muss eine Reihe von Indikatoren sich anschauen, muss sich alles sozusagen, was an quantitativer Information verfügbar ist, Monitoring war von dir angesprochen, muss man sich vornehmen. Und dann gilt es, das aus fachlicher Sicht zu begutachten. Dafür sind so Institutionen wie der Sachverständigenrat, wie EFI da, dass Leute, die sich, sagen wir mal, mit dem Geschehen etwas auskennen oder gut auskennen, dass sie sich über diese Zahlen beugen und daraus versuchen, eine sinnvolle Interpretation herauszuschälen und die dann wieder in den Diskurs zu geben, um zu sehen, ob in, sagen wir mal, im Lichte kritischer Betrachtung durch Öffentlichkeit, durch Fachkollegen und so weiter, ob die Interpretationen halten. Also hier gibt es Möglichkeiten, quantitativ zu fassen, aber es gibt keine Möglichkeit, die ultimativ die Wahrheit herauszubekommen.
Und deswegen muss man wahrscheinlich immer auch ein bisschen überlegen, wie könnte man sie mit qualitativer Information anreichern, oder du hast das Begutachten genannt. Denn am Ende, wenn wir insbesondere jetzt über Deep Tech mal auch nur als Einzelbereich für Innovation sprechen, hat man ja noch zusätzlich das Phänomen, dass man es nicht nur mit neuen Technologien zu tun hat, sondern möglicherweise auch mit vollkommen neuen Märkten, sodass insbesondere dann Vergangenheitsdaten uns möglicherweise gar nicht weiterhelfen. Sie liegen entweder nicht vor oder die Analogien sind etwas schief. Könntest du dir vor dem Hintergrund eigentlich vorstellen, dass ein Expertengremium wie die EFI-Kommission oder andere sich auch mit ein, zwei Praktikern in der Besetzung noch, ich sag mal, zusätzlich bereichert, um solche Diskussionen gezielter führen zu können, auch in solchen Gremien?
Ja, also vor allem, ich glaube, das geht schon genau die gleiche Richtung. Vor allem ist es so, dass wir bei der EFI, wir sind dann 6 Ökonominnen und Ökonomen, aber wir sprechen tatsächlich mit einer unfassbar langen Reihe von Praktikern und Spezialisten. Also wenn wir zum Beispiel irgendwas über, wie beispielsweise im vergangenen Jahresgutachten, das gerade publiziert wurde, über Quantentechnologien machen, dann sprechen wir natürlich mit Leuten, die mittendrin sind im Feld. Und ich glaube, dass das relativ vernünftig ist, sich immer punktuell anzufüttern mit der gerade in Frage stehenden Thematik. Wenn wir jemanden, weil das alles so schnell im Umbruch ist und weil die Entwicklungen in einem Bereich, den wir jetzt vielleicht noch gar nicht sehen, morgen relevant sind, ist es schwierig, ihr zu sagen, wir nehmen jetzt beispielsweise einen Quantenspezialisten und der ist dann immer bei der EFI, auch wenn wir ganz andere Themen diskutieren, die möglicherweise gar nichts damit zu tun haben. Ich glaube, es ist klug, denn die Frage hat sich für mich sofort gestellt, als ich mich mit dem Gremium jetzt noch viel mehr beschäftigt habe als früher, weil ich jetzt da mitwirken darf. Die Frage stellt sich sofort nach der Zusammensetzung und ich halte es im Endeffekt für sehr gelungen, dass wir sehr stark auf die Gespräche mit Praktikern setzen, nicht nur auf Zahlenwerk, das gehört immer dazu, Patentauswertung und so weiter, aber vor allem eben auf die Stimmen aus der Praxis. Und wir, ähnlich wie die Akademie, in der auch so arbeiten, dass sie interdisziplinäre Teams zusammensetzen, aber dann mit Spezialisten in den einzelnen Bereichen auch mit der Praxis sprechen. Ich denke, das ist der richtige Ansatz. Und ohne die Lebenswirklichkeit einzubinden, wäre das ja alles sowieso vollkommen sinnlos. Also gute empirische Wirtschaftsforschung, gute wirtschaftspolitische Beratung, auch innovationspolitische Beratung, lebt davon, dass man versteht, wie ökonomische Zusammenhänge in der Theorie gefasst werden, dass man empirische Methoden versteht, aber auch, dass man Institutionen gut kennt und innerhalb dieses institutionellen Rahmens auch die Leute befragt, die darin agieren und damit sich ein ganzheitliches Bild verschafft.
Ich würde gerne noch ein Thema mit dir streifen, was uns beide auch in einem ganz anderen Zusammenhang auch mal gemeinsam länger beschäftigt hat, nämlich auch die Frage der Schnittstellen zwischen der Wirtschaft als ein wichtiger Bereich der Gesellschaft und der Gesellschaft an sich oder die Rolle, die Unternehmen auch in der Gesellschaft spielen. Wie komme ich jetzt in unserem Kontext da drauf? Ja, vor allen Dingen deswegen, weil wenn wir über Deep Tech als speziellen Sektor sprechen, sind dort die Berührungsflächen zu Staat und Wirtschaft ja relativ groß, was häufig damit zu tun hat, dass die Inventionen aus der Wissenschaft kommen oder zumindest in der Wissenschaft fußen. Wir haben entsprechende Förderungen, die der Staat ausgibt. Wir haben relativ langlaufende Zyklen, bis dann eine Kommerzialisierung stattfinden kann. Viel Bedarf an Regulatorik, die innovationsfreundlich sein muss, um bestimmte Dinge überhaupt erstmal zu ermöglichen. Und je größer die Bedeutung von Deep Tech möglicherweise in der Industrie oder im Innovationsökosystem insgesamt wird oder auch über den Push, den wir jetzt sehen werden aus der Verteidigungsindustrie oder in den neuen Notwendigkeiten, die sich für Verteidigung ergeben, gerade an der Schnittstelle zu neuen Technologien, könnte man ja vermuten, dass wir in Zukunft noch engere Zusammenarbeiten sehen zwischen dem Staat und der Wirtschaft. Und gleichzeitig haben wir ja das Phänomen, dass Unternehmen sich immer mehr auf Fragen nach der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen ausgesetzt sehen. Im Klimabereich haben wir das sehr intensiv gesehen. Wir diskutieren es aber natürlich auch vor dem Hintergrund neuer Technologien. KI ist da immer wieder ein Stichwort, was sozusagen im größeren Ganzen, auch jenseits einer einzelregulatorischen Frage, auch die Frage aufwirft nach der Legitimität von Unternehmen und von Wirtschaft in Gesellschaft. Das Ganze vor dem Hintergrund eben jetzt dieser fundamentalen Umbrüche. Was würdest du aus deiner Perspektive und Erfahrung auch an diesen Schnittstellen Unternehmen raten, wie sie dieses Spannungsfeld kompetent bedienen können und sich in einer öffentlichen Arena souverän bewegen können, wenn es um solche Fragen der Verantwortung geht?
Ja, es ist ja schon sehr interessant, dass wir solche großen Schwankungen im unternehmerischen, in der veröffentlichten unternehmerischen Positionierung sehen, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern. Weniger kryptisch ausgedrückt, Präsident Trump kommt ins Amt und auf einmal verlieren viele der Unternehmen, die vorher sehr stark auf Diversität gesetzt haben, die Lust daran. Ich glaube, das ist eine Reflexion eines menschlichen Phänomens. Opportunismus ist überall in der Gesellschaft, also auch in der Wirtschaft, ein wichtiges Phänomen, auch wenn es kein schönes ist. Aber es zeigt auch so ein bisschen, dass vielleicht der Anker verloren gegangen ist, für was Unternehmen da sind. Unternehmen sind hierarchisch organisierte Einrichtungen, bei aller Hinwendung zu flachen Hierarchien und so weiter. Aber es geht darum, komplexe vertragliche Beziehungen zu vermeiden, indem man eine Struktur mit einem gewissen hierarchischen Aufbau an die Stelle setzt, um verschiedene Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Und das sollte ja vor allem das Wichtigste sein. Und dass man dabei aber eben auch noch in einer Art und Weise vorgeht, die ethisch nicht verwerflich ist, die insbesondere, wenn man an unseren Mittelstand denkt, an unsere personengeführten Unternehmen, Familieneigentümer, insbesondere auch die soziale Struktur in der Region, die regionale Einbindung in das gesellschaftliche Geschehen, das sind alles wichtige Themen. Aber wenn es jetzt um die Verteidigung geht, dann kommt es vor allem erstmal darauf an, da leistungsfähig und innovativ zu sein. Das kann natürlich nur freimütig gelingen, wenn wir uns einig sind, dass Beiträge zur Schaffung von Verteidigungsfähigkeit kein gesellschaftliches Stigma verdienen, sondern dass wir eigentlich einsehen, also ich halte es für relativ vernünftig zu sagen, dafür zu sorgen, dass man im Zweifelsfall in der Lage ist, sich zu verteidigen, ist doch die beste Chance darauf, dass es zu dem Zweifelsfall nicht kommt. Und deswegen jemand, der dort, also Unternehmen und unternehmerische Persönlichkeiten, die dort uns helfen, diese Stabilität zu gewinnen, die hätten doch durchaus eher Dankbarkeit als Missachtung verdient. Da könnte die Politik auch durch Leadership zeigen, indem sie diese Position deutlich und freimütig vertritt. Ich würde aber gerne im Bereich der Verteidigung noch ein bisschen verwandtes, aber etwas anderes Thema ansprechen. Und zwar hast du das richtig gesagt, es wird jetzt zu einem viel engeren Verbund von Staat und Unternehmen kommen müssen, weil dieser Bereich so besonders ist. Also weil der Staat der Kunde ist und weil natürlich auch Marktkräfte als disziplinierendes Instrument erstmal zumindest vordergründig ausfallen. Und da wird ja häufig das amerikanische Beispiel in Anschlag gebracht, so nach dem Motto, da gibt es eine Defense Agency, die DARPA, die gibt umfangreiche Aufträge an Unternehmen und wenn diese Unternehmen erfolgreich sind, dann ist das für die auch wahnsinnig lukrativ und gleichzeitig erhofft man sich davon Überschwappeffekte auf zivile Nutzung oder Synergien durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen bei der zivilen und militärischen Forschung. Alles schön und gut, aber ich glaube, wir dürfen bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, dass die Strukturen staatlicher Politik in den USA und des Zusammenspiels von Unternehmen und Staat in den USA anders ist als bei uns. Also so mehr oder weniger zugespitzt. In den USA beauftragt der Staat Privatunternehmen, staatliche Aufgaben zu übernehmen. Und wir haben typischerweise den Ansatz, hoheitliche Aufgaben in staatlicher Hand zu behalten oder staatlich dominierte Unternehmen es machen zu lassen. Und das ist gar nicht so trivial, weil in dem Bereich ist nämlich ganz wichtig die Frage, wer trägt letztlich die Risiken eines Scheiterns? Welche Konsequenzen hat denn die Kenntnis darüber, wie mit Misserfolg umgegangen wird für die Leistungsanreize? Wir sind ja hier in einem Innovationswettbewerb mit anderen, nicht so wohlmeinenden Kräften. Das heißt, hier kommt es wirklich auf Spitzenleistung, auf Innovation an. Der Markt als disziplinierendes Instrument fällt aus. Wie handhaben das die amerikanischen Behörden? Naja, die sind, glaube ich, schon relativ knallhart und konsequent. Misserfolg führt zur Vertragsauflösung und dann wird nicht gefragt, gehen da Arbeitsplätze verloren? Wie ist die Befindlichkeit der Betroffenen? Sondern es ist konsequent. Wenn wir die gleiche Aufgabe angehen und dann aber die typisch deutsche den typisch deutschen Mechanismus des politisch gehemmten Strukturwandels zum Anschlag bringen. Ja, jetzt kann man doch, Misserfolg, ja schön und gut, aber jetzt kann man doch dieses betroffene Unternehmen nicht im Regen stehen lassen, sind doch so viele betroffen. Dann werden wir nicht erfolgreich sein. Also Innovation bedeutet eben, dass Erfolg sehr gut belohnt werden muss, aber Misserfolg eben auch konsequent zu Fallenlassen der Beziehung führen muss. Und wenn wir das nicht schaffen, werden wir es auch nicht schaffen, aus diesen gigantischen Mitteln, die da jetzt freigeschaufelt worden sind, das rauszuholen, was wir eigentlich brauchen.
Und das ist ja jetzt sozusagen ein Teil, den könnte man wahrscheinlich auch zusammenfassen, ein Stück weit unter dem Stichwort vielleicht Hohlschuld des Staates, sich diese Innovationen sozusagen auch reinzuholen, sich offen zu zeigen, sie zu begünstigen, auch über strukturelle Veränderungen, zum Beispiel in der militärischen Beschaffung. Es hat natürlich eine gewisse Kehrseite, über die ich auch immer wieder nachdenke, nämlich die Bringschuld, die Unternehmen unter Umständen haben. Also es gibt eine interessante Diskussion dazu, gerade auch in den USA, auch rund um das Buch Technology Republic, das der Palantir-Gründer und CEO Alex Karp mal kürzlich veröffentlicht hatte, wo er die These hat, naja, das Silicon Valley ist eben sehr erfolgreich geworden mit B2C-Technologien, sehr salesgetrieben. Man hat sich jetzt aber weniger mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich aus gesellschaftlicher Sicht das relevante Thema, was sind die großen Fragen, die wir eigentlich zu bewältigen haben, zu lösen haben, welchen Beitrag leistet die Wirtschaft zu den wirklich relevanten Fragen. Hast du in dem Zusammenhang auch einen Eindruck, was Leadership für dich heißt?
Also die Ausführungen insbesondere von Karp haben ja eine starke Analogie zu dem, was die Frau Mazzucato zu dem Thema geschrieben hat. Ich glaube, dass es auch sehr überzeugend ist, dass es eben beide braucht, Staat und Wirtschaft im Zusammenspiel, und zwar nicht nur im Verteidigungsbereich. Also ohne die Förderung von Grundlagenforschung durch den Staat beispielsweise würde nicht so viel passieren, weil das allein aufgrund der externen Effekte, die bei der Grundlagenforschung entstehen, einfach von den Anreizen her nicht allein privatwirtschaftlich in dem Maße oder der Intensität organisiert werden würde. Und Frau Mazzucato hat gesagt, naja, wenn ich das für mich zusammenfasse, naja, also man darf nicht vergessen, dass es eben auch staatliche Programme waren, die bestimmte Grundlagenerkenntnisse erst gebracht haben, die man dann irgendwann umgesetzt hat, um seinen Konsumenten eine bestimmte Applikation anbieten zu können. Und Karp geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, ja, es ist ja schön und gut, dass man sich da freut, dass man großen Markterfolg hat, wenn man eine neue Applikation, sagen wir mal, für das bequemere Bestellen von Fastfood ins Leben ruft. Aber eigentlich löst das nicht unsere wirklichen Probleme. Da kann man sich schon anschließen. Was mir bei Mazzucato und dieser Richtung immer so ein bisschen, wo ich vorsichtig bin, ist, genau der Punkt, den ich gerade versucht habe zu machen mit der imperfekten Übertragbarkeit von einem kulturellen und gesellschaftlichen Raum in den anderen. Bei uns ist es ja gerade so, dass das Individuelle nicht so betont wird in der politischen Diskussion. In Amerika vielleicht ist dieser Mythos der Garagenfabrik, die quasi ohne staatliche Hilfe alles geschafft hat, der ist überzogen. Und bei uns würde es mehr von diesen Garagen brauchen oder diesen Garagenunternehmen. Das heißt, man muss immer sehen, wo man Argumente zum Anschlag bringt, innerhalb welchen Kontextes. Und das ist natürlich eine Idee, wir brauchen mehr Staat, ausgerechnet in Europa, besonders Anklang findet, ist jetzt weder überraschend noch besonders zielführend. Leadership, also ich denke, ein moderner CEO in einem im Wettbewerb, gerade im internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen oder ein Vorstand, hat eine ganze Menge von Anforderungen zu erfüllen, insbesondere eben sein Team weiterzuentwickeln, alle Strömungen innerhalb der Unternehmung einzubinden in einen gemeinsamen Blick. Das geht eben nicht alles mit Command and Control. Das wird nicht funktionieren. Und dabei auch, weil die Gesellschaft das ja auch fordert, die gesellschaftlichen Implikationen des Tuns zumindest mal zu dokumentieren und zu vertreten, die eigene Rolle zu vertreten. Ich glaube, da passiert schon sehr viel. Ich denke, dass da auch wirklich zum Teil großartige Führungspersönlichkeiten im Werk sind, aber natürlich auch, wie im richtigen Leben, in anderen Stellen auch, natürlich nicht nur. Das eigene Unternehmen erfolgreich zu führen, sodass es für alle, wie es so heute so schön heißt, Stakeholder gut ist, ich glaube, das ist schon sehr viel an Leadership, das man zeigen kann. Und ich würde auch nicht erwarten, dass die Wirtschaft jetzt die treibende Kraft ist bei der ordnungspolitischen Debatte. Denn letztendlich, meine Lebenserfahrung ist schon die, dass wir sehr stark Schulter an Schulter miteinander werben für Ordnungspolitik und für Marktwirtschaft, bis es zu der Frage kommt, wie sieht's denn aus, würdest du lieber aus diesem Topf doch die Subvention haben oder lieber einen marktwirtschaftlichen Ansatz, bei dem du möglicherweise nicht zum Zuge kommst, ist es doch ganz überhaupt nicht verwerflich, sondern ganz selbstverständlich, dass das aus Sicht der Unternehmen so beantwortet werden muss. Naja, dann nehme ich lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und dass wir als Wissenschaftler eigentlich die Rolle haben, nicht diesen Kompromiss mitgehen zu müssen oder sollen, sondern dass wir tatsächlich ausloten sollen mit unseren Argumenten, dass es diese Taube auch gibt.
In der Tat. Und das ist und sozusagen auch aus der Sicht jetzt eines Bürgers oder auch aus der politischen Debatte insgesamt, sich die Perspektiven abholen zu können, ist mein Eindruck, dass wir noch mehr Bühnen brauchen und Menschen brauchen, die eine öffentliche Bühne betreten können, um diese Themen auch kompetent zu vertreten. Insbesondere auch jetzt aus dem Bereich der Technologien, die neu sind, die noch wenig bekannt sind, deren Implikationen auch noch wenig bekannt sind. Dass wir dort auch im Grunde junge Gründer brauchen, die vielleicht so in politischen Debatten bisher noch nicht die Rolle spielen, um einfach zeigen zu können, was sind die Entwicklungen, die wir sehen. Wir sehen aber auch die politische Implikation oder die gesellschaftliche Implikation und machen uns anschlussfähig in der Debatte. Scheint mir da immer ein wichtiger Aspekt zu sein. Vielleicht als abschließende Frage, Christoph, du hast das gerade, glaube ich, das Stichwort Lebenseinsicht gesagt. Von einer Lebenseinsicht würden wir gerne noch profitieren. Du bist ja mit Leib und Seele Wissenschaftler. Das kann man ja wirklich sagen. Du hast in Princeton promoviert. Zwei deiner Doktorväter sind Nobelpreisträger. Du stehst also wirklich mitten im Zentrum der Wissenschaft. Und gleichzeitig verkörperst du ja aber auch den Transfer, wie du das beschrieben hast. Das heißt, aus der eigentlich eher zweckfreien Grundlagenforschung Erkenntnisse in die Praxis zu überführen. Und so sehr man jetzt sagen kann, naja, bei Ökonomen ist das rein von der Disziplin her naheliegender als vielleicht in der einen oder anderen Naturwissenschaft, würde mich trotzdem interessieren, was du glaubst, was man aus deiner Erfahrung, was auch den Mindset betrifft, für die Naturwissenschaften lernen könnte. Denn letztlich geht es bei Deep Tech ja genau darum, Ergebnisse exzellenter Grundlagenforschung in die Anwendung zu bringen.
Ja, in der Tat, ich bin schon mit Leib und Seele Ökonom, mit großer Leidenschaft, das stimmt. Das Leben ist durch vielfältige Zielkonflikte und Knappheiten geprägt und es hat mich immer schon fasziniert, wie Menschen diese Zielkonflikte auflösen, wie gute Rahmenbedingungen ihnen dabei helfen können, ihre Lebensentwürfe freimütig zu verfolgen. Das ist richtig. In den vergangenen Jahren habe ich in der Tat eine besondere Befriedigung daraus gezogen, diese Ansätze unserer Disziplin, meiner Disziplin in den interdisziplinären Diskurs einzubringen. Also beispielsweise bei der Frage der Transformation zur Nachhaltigkeit. Das kann man besonders schön verwirklichen, wenn man wie ich in einem Leibniz-Institut arbeitet. Also die Leibniz-Gemeinschaft ist so aufgestellt, dass es diesen Diskurs fördert. Aber auch vor allem in der Welt der Wissenschaftsakademien. Und ich habe dabei für mich festgehalten, und ich glaube, das würde ich auch sehr verfechten, nur eine Betrachtung aus verschiedenen Perspektiven wird der Vielschichtigkeit unserer Probleme wirklich gerecht. Und das wäre für mich ganz wichtig, es wäre ein großer Verlust, ökonomische Perspektive dabei auszublenden. Denn wir bringen an den Tisch einfache Erkenntnisse, aber die ansonsten, glaube ich, nicht berücksichtigen würde. Menschen reagieren auf Anreize in einer sehr komplexen Art und Weise. Es ist nicht einfach nur immer mehr Geld gleich irgendeine Handlung. Aber man schadet sich nicht auf Dauer selbst, es sei denn, man hat einen pathologischen Fall vor sich. Aber Menschen reagieren auf Anreize. Es gibt Zielkonkurrenz, es gibt Mittelknappheit, die kann man nicht einfach wegwünschen. Also wir haben im Wahlkampf gab es zum Beispiel die Aussage, wir wollen nicht verschiedene politische Ziele gegeneinander ausspielen. Ja, deswegen spielt man die nachfolgende Generation jetzt gegen diese Ziele aus. Also es gibt einfach keine Möglichkeit, sich ins Paradies zurückzuwünschen. Daraus sind wir vertrieben. Und ganz wichtig, und auch das ist etwas, was Ökonomen besonders einbringen können, Menschen bilden Erwartungen darüber, wie die Zukunft wohl sein wird und welche Weichenstellungen man in der Zukunft erwarten kann und handeln heute schon entsprechend dieser Erwartungen. Und deswegen wird politisches Handeln nie gelingen, wenn man die Wünsche, Vorstellungen, Werte der Menschen nicht mit berücksichtigt, die durch diese Politik beeinflusst werden. Und Innovationspolitik ganz besonders sollte deswegen alles mit in Anschlag bringen. Technik und Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, aber eben auch die Sozialwissenschaften. Und dann, das ist die wichtigste Aufgabe der Politik, daraus sich selbst eine Entscheidung herausschälen, und die dann aber auch wirklich offen und freimütig vertreten. Also das, was man heute Ownership nennt. Denn wir Wissenschaftler haben verschiedene Perspektiven, haben verschiedene Betrachtungsweisen aufs gleiche Problem. Und die Politik ist schließlich gewählt, daraus eine vernünftige Entscheidung herauszugießen. Aber sie soll dann bitte auch dazu stehen.
Christoph, ich finde, das war eine exzellente Tour d'horizon durch das Thema Innovationspolitik, gute Rahmenbedingungen für Innovationen. Wo müssen wir uns in Zukunft hinbewegen? Viel Optimismus. Ich danke dir sehr dafür. Danke dir für deine Zeit und die Einsichten, die du mit uns geteilt hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns in geraumer Zeit hier vielleicht mal wieder treffen.
Also es hat mir sehr viel Freude bereitet und ganz herzlichen Dank, dass ich so ausführlich da zu deinen Fragen Stellung nehmen durfte. Dankeschön.
So, lieber Thomas, ein spannendes Interview, das du da mit Christoph Schmidt geführt hast. Ich schulde dir natürlich noch so ein bisschen die Auflösung, warum ich dir eingangs langes Buchzitat vorgelesen habe.
In der Tat, ich bin sehr gespannt.
Ja, das glaube ich. Warum habe ich das getan? Als ich mir die Episode noch einmal angehört habe und das Interview, habe ich so ein bisschen gemerkt, wie wir in Deutschland immer noch ringen um Prioritäten. Und ich finde, Christoph hat das sehr schön gesagt in einigen Passagen. Zum Beispiel, es geht um wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im politischen Ringen, hat das kontrastiert zu anderen Prioritäten, die man als Staat setzen könnte. Man muss etwas im Portfolio selber haben, das unverzichtbar ist für andere und sich auf seine Stärken konzentrieren und diese sehr gezielt aufbauen. Die zwei Denkschulen, die du angesprochen hast, die horizontale Förderung in der Breite, Dinge florieren lassen und die dezentralen Player es selber ausmachen lassen, wie die Zukunft ausschaut, versus auch vertikal zu gehen und ganz gezielt Stimuli zu setzen ins Ökosystem über Anreize und andere Hebel, die wir haben. Und das war etwas, wo ich für mich nochmal rekapituliert habe. In den letzten Jahrzehnten florierte es ja eigentlich fast immer in Deutschland und gerade auch unsere Unternehmen, Weltunternehmen führen in vielen Industrien. Und das ist ja etwas, wo wir gerade immer drüber diskutieren, wie lange hält das noch so? Welche Industrien können wir überleben, können wir transformieren, können wir in die Zukunft bringen? Welche müssen wir neu aufbauen? Und ich habe das Gefühl, dass wir die Art und Weise, wie wir Innovation aus der Vogelperspektive sehen, vielleicht in Peace Times, als alles gut lief und wir inkrementell uns nur verbessern mussten, vielleicht heute wieder ein bisschen anders denken müssen, nämlich Wartime möchte ich jetzt gar nicht zu wortwörtlich sehen, aber schon mittlerweile geht's ein wenig ans Eingemachte und wir müssen sehr gezielt Entscheidungen treffen, mit Trade-offs umgehen und können einige Dinge vielleicht nicht tun im Sinne der Zukunftsfähigkeit und Innovationsfähigkeit unseres Landes und unserer Unternehmen. Und das habe ich irgendwie gefühlt auch als ein Muster wahrgenommen in deinem Gespräch mit Christoph Schmidt.
Ja, das ist ja im Grunde auch, wenn man mal anguckt, wie auch sozusagen das Selbstverständnis von Ökonomen ist, also auch mit Fragen von Knappheit eben gerade umzugehen und kompetente Gedanken sich dann da zu machen. Je herausfordernder das Umfeld ist, umso wichtiger wird natürlich die Klarsicht genau in dieser Frage. Und insofern hat mir eigentlich auch seinen Ausspruch gut gefallen, der Ökonom ist der Lebenswirklichkeit verpflichtet, hat Christoph gesagt. Das hat mir gut gefallen. Ich vermute im Übrigen auch, dass das viel Anklang bei den Naturwissenschaftlern findet, die vielleicht auch diesen Podcast hören oder die mit Deep Tech natürlich ihre Interessen auch verbinden. Denn die würden das ja wahrscheinlich ähnlich beschreiben. Und eben eine der wesentlichen Erkenntnisse, und ich teile das, auch was Christoph Schmidt gesagt hat, dass die dezentrale marktwirtschaftliche Ordnung im Grunde eigentlich eine Riesenstärke ist, die wir haben, die wir aber auch wirken lassen müssen, insbesondere auch im Sinne der Unternehmer und des Unternehmertums, dass es eben zur Wirkung kommen kann und dass wir nicht nach vorgefertigten Plänen alle schon gestalten können. Und aus der Ableitung, daraus ergab sich ja genau die Diskussion noch ein bisschen, wie sieht eine gute Balance dann aus zwischen horizontaler und vertikaler Förderung? Und ich glaube aber auch, und das würde ich auch nochmal gerne verstärken, die Warnung, die Christoph im Grunde hatte, zu sagen, die schönste Förderung im Bereich Innovation, Technologie kann die Defizite, die wir an der grundsätzlichen Wirtschaftsordnung haben, nicht wettmachen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Warnung. Das heißt, wir müssen über diese zugespitzte Technologiepolitik einerseits sprechen. Die ist richtig, aber sie verpufft, wenn wir nicht im Grunde auch eine sehr breite wirtschaftspolitische Debatte darüber führen, was gute Rahmenbedingungen für Wirtschaft ganz grundsätzlich sind. Und das betrifft dann natürlich Themen, die mit regulatorischen Fragen zu tun haben. Er hatte ja auch ein paar Beispiele dort angesprochen. Auch wie leicht ist es, ein Unternehmen zu gründen? Was findet man vor? Wie sieht ein Steuersystem eigentlich aus? So ganz basale Dinge. Wo kommen Fachkräfte eigentlich her? Wie gut sind die ausgebildet? Das sind Dinge, die eigentlich selbstverständlich erscheinen, aber die so basal sind, dass man sie sich wieder klar machen muss und immer wieder bei allem Gestaltungswillen, den wir ja eigentlich auch mit Deep Tech, mit Innovationen natürlich verbinden, dass wir aber sagen, aus der Sicht des Systems ist die Offenheit, ist der Wettbewerb, ist das Ringen um Lösungen, von denen wir vielleicht noch ex ante gar nicht wissen, wie sie aussehen, einfach wichtig. Und deswegen müssen wir auch an den Prinzipien einer Marktwirtschaft versuchen, so gut wie möglich festzuhalten und sie auch vor überbordendem Aktivismus teilweise schützen.
Und genau das, was du gerade sagst, bringt mich nochmal auf einen Punkt, der ist mir auch aufgefallen. Denn Christoph Schmidt sagte, junge Gründer, die ihre Idee lieber im Silicon Valley verwirklichen als in Wuppertal. Was für mich wieder ein schönes Beispiel dafür ist, dass wir in Deutschland viele Standorte geschaffen haben, auch kleinere Städte und fast schon Gemeinden, die Startup-Inkubatoren haben, Veranstaltungen, wo unglaublich viel passiert ist in den letzten Jahren. Wir es gleichzeitig aber nicht schaffen, die paar wenigen ganz großen Zentren von europäischer und darüber hinaus Strahlkraft zu kreieren, die nun mal auch in Silicon Valley repräsentiert. Oder wenn man sich auch die neuesten Ecosystem-Reports anschaut, wo Paris mittlerweile in die ganz vordersten Ränge eingedrungen ist, weil sie nun mal auch viel zentralisieren. Und das ist nochmal für mich die Frage, schaffen wir es im Ökosystem auch in einer Wartime oder dann, wenn wir jetzt wirklich Innovationsfähigkeit schnell entwickeln müssen und umsetzen müssen, auch mal unsere Ressourcen nochmal stark zu konzentrieren auf einige wenige, um die richtig gut zu machen und dabei vielleicht den einen oder anderen auch schon mal ein bisschen links liegen zu lassen. Zumindest ein Aspekt, der mir nochmal wichtig ist, weil ich glaube, da hakt es bei uns.
Das könnte ja auch ein Thema übrigens der Förderung sein, ne? Wenn man sich jetzt mal anguckt, also auch wenn man mal auf der wissenschaftlichen Seite anfängt, wie auch die Idee der Exzellenzstrategie zum Beispiel für die Universitäten aussah, klar zu sagen, ganz klarer Fokus, ganz klare, harte Auswahl und Selektion auf sehr wenige und die dann aber eben sehr stark zu fördern, das hat man über Zeit nach meiner Wahrnehmung dann doch wieder sehr aufgeweicht, weil man gedacht hat, naja, überall ein bisschen und es soll auch keiner hinten rüberfallen. Sozusagen, ich habe immer noch so gewisse Fragezeichen im Kopf. Ich sehe den Punkt zu sagen, wir brauchen mehr kritische Masse in diesen Clustern. Und ich glaube, so langsam deuten sich ein, zwei Cluster in Deutschland, glaube ich, an. München ist wahrscheinlich eines davon. Berlin könnte ein zweites sein. Rhein-Ruhr wird es das eine oder andere geben und vielleicht noch rund um Dresden. Das muss man mal noch sehen. Ich mache mir an einer Stelle bei diesen Debatten immer nur so ein bisschen Sorgen. Die Startup-Aktivität hängt ja nicht in der Luft oder kannst du ja nicht isoliert betrachten, sondern die Frage ist ein bisschen, was ist auch die Industriestruktur, an die möglicherweise dann so ein Cluster aber andocken kann. Also wenn du dann zum Beispiel über so Themen wie Medizintechnik oder so nachdenkst, dann findest du die eben doch wieder auch teilweise dezentral die Exzellenzcluster im Land verteilt, wo du dann ein, zwei Regionen hast, die jetzt vielleicht eben gerade nicht Berlin waren oder nicht München unbedingt waren. Und das ist sozusagen die Brücke, da fehlen mir auch noch so die letzten Puzzlesteine, also um zu sehen, wie findet man eine sehr gute Balance zwischen, ja, wir schaffen die kritische Masse in den sehr relevanten Feldern, die auch so international große Schlagkraft und Strahlkraft entwickeln, dass internationale Talente zu uns kommen wollen und auch hier wirklich wachsen können. Und wie nutzen wir eine der auch historischen Stärken, die wir im Land ja durchaus haben, nämlich eine dezentral verteilte Kompetenz im Land. Vielleicht führt das ein bisschen weit, aber auch wenn du dir anguckst, das Thema Lebensqualität, also je mehr sich auch Dinge dann möglicherweise konzentrieren auf eine Stadt, auf eine Region, die Mieten steigen, die Preise steigen, was dann möglicherweise gerade eben für junge Leute in der Anfangsphase ihrer Karriere aber auch wieder ein Problem sein kann. Also wie finden wir da eine gute Balance der Spitzenförderung in den Clustern, auch in den regionalen Clustern und gleichzeitig, wie behalten wir die Stärken der Dezentralität? Und meine Frage, die da vielleicht oben drüber liegt, ist, wie schafft man virtuelle Cluster, die auch sozusagen diese räumliche Trennung ein Stück weit schaffen, zu überbrücken, bei aller Liebe natürlich für Präsenz und dass man sagt, man muss den Leuten in die Augen gucken können. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Aber vielleicht können wir Teile davon zumindest über virtuelle Cluster überbrücken.
Und solange für mich aus diesem Balancieren und die richtige Gewichtung finden, nicht wir versuchen dann doch irgendwie alles zu machen, weil wir glauben an das eine und das andere, weil ich glaube, das ist das, was uns am Ende wirklich hindert, sondern Exzellenz und auch, ich nehme das Wort, weil es bei uns selten benutzt wird, aber Elite zu fördern, ob es jetzt ein Startup-Standort ist oder ob es ein Technologie-Cluster ist, was auch immer. Ich glaube, wir brauchen mehr noch sichtbare Spitze und wäre mein Plädoyer, dass wir darauf mehr hinarbeiten, aber wir können sehr froh sein, dass wir so bewanderte Ökonomen wie Christoph Schmidt haben, die uns da immer wieder mit Daten füttern, mit einer Perspektive, die uns da sehr bereichert. Und von daher fand ich das ein wahnsinnig spannendes Gespräch.
Und vor allen Dingen, dass wir dann auch hinten raus immer noch uns, jetzt gar nicht nur wir hier in unserem Podcast, wenn wir unsere nächsten Themen uns ansehen, auch in den einzelnen Technologievertikalen dieses Thema auch nochmal aufgreifen, sondern möglicherweise auch schauen, wie können wir auf einer politischen, gesellschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Ebene Indikatoren auch für uns entwickeln, die uns helfen dabei, solche Fragen tatsächlich zu beantworten. Also zu sehen, wann sind kritische Massen tatsächlich erreicht? Wann kommen diese berühmten Schwungräder tatsächlich dann auch ins Laufen? Wie kann man sie am Laufen halten? Und wie kann man aber immer wieder es auch schaffen, dann einzelnen kleinen Orchideen, die mal irgendwo auftauchen können, genug Raum geben, um zu wachsen und was Interessantes entstehen zu lassen? Da fehlt, glaube ich, auch ein Stück weit noch die Indikatorik eigentlich, die dann Erfolg messbar macht der Maßnahmen, die wir in Ansatz bringen. Und auch darüber hatten wir ja ein bisschen in dem Gespräch gesprochen. Thorsten, ich freue mich jedenfalls schon sehr. Wir werden ja noch weiter eintauchen jetzt in ganz verschiedene Vertikalen, die uns interessieren thematisch. Wir werden unterschiedliche Personen jetzt auch noch im weiteren Verlauf dieses Podcasts ja kennenlernen und sollten diese Frage im Hinterkopf behalten und dafür mehr Klarheit, vielleicht auch für uns selber sorgen.
Werden wir, auf geht's und dann bis zur nächsten Episode.
Ich freue mich.
Das war Deep Tech. Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn's euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.